Ludwig von Mises Institut Deutschland. Der Podcast. Leben mit gegenseitig zugesicherter Zerstörung. Von Anthony D. Chasey. 28. März 2022. Eine Übersetzung des Artikels Living with Mutually Assured Destruction. Der Originalbeitrag ist am 3.4.2017 auf der Website des Liberty Fund Inc. erschienen. Die Kapazität des zweiten Schlages kann den Frieden auferlegen. Es mag unpassend erscheinen, von gegenseitig zugesicherter Zerstörung, Mutual Assured Destruction, MAD, dem Zeichen einer nuklearen Katastrophe als etwas Beruhigendes zu sprechen. Die Logik der Beruhigung ist jedoch tadellos, oder besser gesagt, sie ist es in einer statischen Welt. In dieser Welt stehen sich zwei Gegner gegenüber und jeder kann auf einen ersten Angriff des anderen mit einem zweiten Schlag reagieren, der ebenfalls eine Katastrophe darstellt. Mit anderen Worten, ein Angriff des einen Gegners würde sein Opfer zerstören oder zumindest außer Gefecht setzen, gleichzeitig aber auch den Angreifer. Deshalb würde der Angriff ein Ergebnis haben, das dem Nichtstun unterlegen wäre, und zwar für beide Gegner gleichermaßen. Der Frieden wäre gesichert, weil jeder Gegner es vorziehen würde, zu überleben, anstatt zerstört oder zumindest außer Gefecht gesetzt zu werden. Dieses friedliche Ergebnis würde in einem dynamischen Umfeld mit ziemlicher Sicherheit gestört werden. Der eine oder andere Gegner würde seinen Zug machen und seinen technischen Fortschritt dafür nutzen, seine Kapazitäten zur Abwehr des zweiten Schlages immer effizienter und damit immer einschüchternder zu machen. Die Kapazitäten würden landgestützt sein müssen, aber auch Luft- und U-Boot-Raketen könnten einen zweiten Schlag weniger zerstörerisch machen, er könnte sich auch mit Raketenabwehranlagen verteidigen. Sein Gegner wiederum wäre gezwungen, seinen eigenen technischen Fortschritt zu nutzen, um ihm nachzuahmen oder ihm sogar den Rang abzulaufen. Es würde ein hochtechnischer Wettbewerb entstehen, bei dem keiner der beiden Gegner es sich leisten könnte, hinter dem anderen zurückzubleiben. Es war ein solcher Wettbewerb, zu dem Präsident Ronald Reagan die Sowjetunion gezwungen hat, ein Wettbewerb, der die russische Industrie dazu zwang, sich zu erschöpfen, um mit den Amerikanern Schritt zu halten, und der sie dazu zwang, alle anderen Aufgaben zu vernachlässigen, die die Wirtschaft zu erfüllen hätte. So konnten Ronald Reagan und die amerikanische Industrie den Zerfall der Sowjetunion beschleunigen. Die Vereinigten Staaten und Russland leben gegenwärtig mit einem gegenseitigen Rüstungsvertrag, dessen Ziel es ist, die interkontinentale nukleare Kapazität eines jeden auf eine gleiche und abnehmende Skala zu bringen. Dennoch beläuft sich die amerikanische interkontinentale nukleare Kapazität auf 1.400.000 Sprengköpfe und die russische Kapazität ist von vergleichbarer Größe. Für eine gegenseitig gesicherte Zerstörung reicht dieses Arsenal vermutlich viele hundertmal für einen Overkill aus, selbst wenn beide Seiten ihre Raketenabwehr verstärken. Nichtsdestotrotz würde das Gleichgewicht der Wahrscheinlichkeiten immer noch darauf hindeuten, dass keine Seite die erste sein möchte, die einen interkontinentalen nuklearen Angriff auf die andere Seite startet. Werfen wir einen Blick zurück auf ihre Zänkereien. Der Kalte Krieg. Amerika und Russland schießen jeweils zwei Tore. Die Berliner Luftbrücke. Während des Kalten Krieges fiel Berlin in die russische Zone Deutschlands, wurde aber in vier Viertel aufgeteilt, wobei jedes Viertel von einer der vier Besatzungsmächte verwaltet wurde und das russische Viertel eines der vier Viertel war. Die drei Westmächte hatten das Recht, auf der Transitstraße zwischen Westdeutschland und ihrem eigenen Viertel in Berlin zu pendeln. Im Juni 1948 unterbanden die Russen diesen Straßenverkehr mit der klaren Absicht, die drei westlichen Viertel von Berlin auszuhungern. Die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland reagierten auf die russische Blockade, indem sie eine Luftbrücke organisierten, die alle lebensnotwendigen Güter von Lebensmitteln bis hin zu Kohle und Öl beförderten und diese Luftbrücke so lange aufrechterhielten, bis die Russen im Mai 1949 die Blockade aufgegeben haben und das Recht der Westmächte wiederherstellten, den Straßenverkehr nach Berlin wieder aufzunehmen. Dieser Sieg hatte überall, besonders in Deutschland, eine enorme moralische Wirkung. Er bedeutete auch einen Gesichtsverlust für Russland. Der ungarische Aufstand. Im Oktober 1955 hoben Russland und die drei Westmächte die vier Besatzungszonen Österreichs auf und schlossen einen Vertrag über die Neutralität des Landes. Das hatte tiefgreifende Auswirkungen auf das benachbarte Ungarn, das weiterhin unter der Besatzung der russischen Armee und einer Regierung lebte, die Moskau völlig unterworfen war. Es gab in Ungarn einen tiefen Wunsch, die gleiche Behandlung zu erhalten, die Österreich erhalten hatte. Im Oktober 1956 gab es einen spontanen Aufstand, bei dem die Zivilbevölkerung einhellig das Ende der russischen Besetzung mit Molotow-Cocktail-Angriffen gegen die russischen Truppen forderte. In Moskau war das Politbüro, das seit dem Tode Stalins 3 Jahre zuvor nicht mehr unter dem beherrschenden Einfluss eines einzelnen Diktators stand, sondern stattdessen als Regierungsgremium fungierte, offenbar unentschlossen, wie es mit dem ungarischen Aufstand umgehen sollte. Der Befehl zum Rückzug aus dem Land muss die russischen Truppen erreicht haben, die sich in Bewegung gesetzt hatten, um ihre Stellungen aufzugeben und sich in Richtung der Grenze zwischen Ungarn und der Ukraine zu bewegen. Diese Grenze war das Ergebnis der Vorverlegung der sowjetischen Grenze bei Kriegsende. Ende Oktober war der Abzug der russischen Truppen aus Ungarn teilweise abgeschlossen und wurde als eine vollendete Tatsache betrachtet. Zu diesem Zeitpunkt hielt Präsident Eisenhower eine öffentliche Ansprache, in der er für den Erfolg des ungarischen Volkes in seinem Kampf für die Freiheit zu beten anbot. Dieses Gebet des amerikanischen Soldatenpräsidenten war offensichtlich ausreichend für das Politbüro, um zu entscheiden, dass die Bestätigung der russischen militärischen Herrschaft über Ungarn keine Gefahr eines internationalen Konflikts mit Ausnahme eines Gebets beinhaltete. Den russischen Streitkräften wurde befohlen, zu ihren ursprünglichen Stellungen in Ungarn zurückzukehren, und die Besatzungstruppen wurden durch neue Truppen aus der Ukraine verstärkt. Am 4. November 1956 war der ungarische Aufstand zu Ende. Die provisorische Regierung wurde festgenommen, außer Landes gebracht und ihre Mitglieder wurden hingerichtet. Eine neue, Moskau gehorchende Regierung wurde installiert und der Sozialismus war gerettet. Die kubanische Raketenkrise 1962. Der sowjetische Ministerpräsident Nikita Chruschtschow vereinbarte mit Fidel Castro, dass russische Atomraketen, die das Festland der Vereinigten Staaten von Amerika erreichen können, in Kuba stationiert werden sollten. Präsident John F. Kennedy warnte Russland, dass die Vereinigten Staaten dies nicht zulassen würden. Die Marine der Vereinigten Staaten blockierte Kuba und zwang die russischen Schiffe, die die Raketen transportierten, zur Umkehr. Dieses Missgeschick verursachte sowohl für Chruschtschow als auch für Russland selbst einen Prestigeverlust. Der Prager Frühling 1968. Der Prager Frühling war ein Versuch eines Teils der tschechoslowakischen kommunistischen Partei unter der Führung von Alexander Dubček, eine Regierung mit einem gewissen Grad an Unabhängigkeit von Moskau zu bilden. Es wurde auch als das Ende des Sozialismus in der Tschechoslowakei angesehen. Moskau, das von dem ungarischen Aufstand von 1956 gelernt hatte, dass es freie Hand hat, ungestört durch amerikanische Einmischung eine beliebige Regierung in seinem ausschließlichen Einflussbereich einzusetzen, marschierte in die Tschechoslowakei ein. Russische Truppen und Truppen aus anderen Staaten des Warschauer Paktes besetzten die Tschechoslowakei und beendeten den Prager Frühling. Die NATO ist keine Gewissheit mehr, sondern nur noch eine Wahrscheinlichkeit. Die NATO wurde im Jahr 1949 unter der Führung der Vereinigten Staaten gegründet. Sie umfasst 28 Mitgliedsländer aus Nordamerika, Europa und die Türkei. Ihr Zweck war es, eine organisierte Verteidigung gegen Russland für den Fall zu bieten, dass der Kalte Krieg von kalt in heiß umschlagen würde. Der Artikel 5 der NATO sieht im Wesentlichen vor, dass jeder Angriff gegen ein Mitgliedsland der NATO als ein Angriff gegen alle behandelt werden sollte. Die 28 Staaten zusammengenommen stellten ein militärisches Potenzial dar, das um ein Vielfaches größer war als das von Russland und all seiner Verbündeten. Auf diese Weise ähnelt das Verteidigungspotenzial der NATO und ihre Kapazität, auf einen Angriff zu reagieren, der am Anfang dieses Artikels erwähnten Kapazität des zweiten Schlages. Sie sollte als Abschreckung dienen, die die Kapazität des ersten Schlages zu einem Akt selbstmörderischer Torheit machen würde. Während seiner Kampagne für die amerikanische Präsidentschaft erklärte Donald Trump gegenüber einem ziemlich erfreuten Publikum, dass die Vereinigten Staaten sich nicht verpflichtet fühlen würden, ein Mitglied der NATO zu verteidigen, wenn das betreffende Mitglied nicht genug für seine eigene Verteidigung täte. Dies ist natürlich eine Verleugnung von Artikel 5. Es macht die Vereinigten Staaten zum Richter über das, was ein anderer Staat für seine eigene Verteidigung tun sollte, und ermächtigt die Vereinigten Staaten, nicht zur Verteidigung eines Staates bereitzustehen, dessen Anstrengungen zur eigenen Verteidigung für unzureichend erachtet werden. Es ist im Endeffekt eine Waffe gegen den Trittbrettfahrer, das Mitgliedsland, das sich auf die Vereinigten Staaten verlässt, um sich zu verteidigen, weil es nicht genug für seine eigene Verteidigung getan hat oder tun wird. Es ist gleichbedeutend damit, dass die Vereinigten Staaten von Fall zu Fall entscheiden, ob sie den Artikel 5 des NATO-Vertrags einhalten wollen oder nicht. Präsident Donald Trump hat später mehr oder weniger zurückgenommen, was er als Kandidat in einer Wahlkampfrede gesagt hatte. Wie seine jetzige Position zu Artikel 5 der NATO ist, ist reine Vermutung. Es ist jedoch für die verantwortlichen Militärplaner in Moskau unmöglich, sie nicht zu berücksichtigen, wenn sie Tabellenkalkulationen, Computersimulationen und was auch immer die Militärplaner verwenden, um ihre Herren im Politbüro zu instruieren. Sie müssen alternative Pläne aufstellen, in denen die feindliche Handlung alternative Wahrscheinlichkeiten hat. Sie müssen Pläne haben, in denen die Streitkräfte der Vereinigten Staaten ein größeres oder geringeres Engagement zeigen und auch, ob verschiedene andere NATO-Mitglieder die Vereinigten Staaten nachahmen oder nicht und entscheiden, ob ein anderes Mitglied es wert ist, verteidigt zu werden oder nicht. Unweigerlich, wenn es sich nur um eine Wahrscheinlichkeitsverteilung handelt und nicht um die Gewissheit, dass die Vereinigten Staaten und andere NATO-Mitglieder wirklich kämpfen wollen oder nicht, müssen die russischen Militärplaner entscheiden, welche Wahrscheinlichkeit sie für am wahrscheinlichsten halten. Sie müssen ein politisches Urteil fällen. Seit der bolschewistischen Revolution neigte das Politbüro dazu, militärische Abenteuer zu vermeiden und bedauerte es, wenn sie nicht vermieden, sich an ihnen zu beteiligen. Sie verloren Kriege in Finnland 1918, Estland, Lettland, Litauen, Polen und wiederum in Finnland 1939 und hatten natürlich den großen Krieg gegen Deutschland 1941 bis 1945, den sie vermeiden wollten. Dies war kaum eine Ermutigung zu einer aggressiven Außenpolitik. Als Donald Trump für die Präsidentschaft kandidierte, tat er sein Bestes, um der NATO einen großen Teil ihrer Glaubwürdigkeit zu entziehen. Er machte es zu einer Frage der Beurteilung von Fall zu Fall und nicht der gegenseitigen Verpflichtung. Er nannte sie auch überholt, was auch immer er damit gemeint haben mag. Sein neuer Verteidigungsminister James Mattis hat seither eine gegenteilige Ansicht vertreten, aber für den Kreml muss der Präsident mehr zählen als sein Verteidigungsminister. Wladimir Putin hat die schwierige Rolle sowohl eines Raufboldes, der dem Gegner Angst macht, als auch die eines risikoscheuen Staatsmannes, der weiß, wie weit er gehen kann. Er erfreut sich nach wie vor in Russland großer Beliebtheit, weil er dem Land das Prestige und die Anerkennung zurückgegeben hat, die 1989 beim Zusammenbruch der Sowjetunion verloren gegangen waren. 2014 erlangte er für Russland die Krim und die Osthälfte der Ukraine durch Manöver wieder, in denen die russischen Streitkräfte eine entscheidende Rolle spielten, aber deren Rolle verleugnet wurde. Die Wiedererlangung dieser verlorenen Besitztümer wurde als spontane Handlung der lokalen Bevölkerung ausgegeben. Seitdem hat Wladimir Putin keine weiteren Siege errungen, es sei denn die entscheidende Rolle der russischen Luftwaffe bei der Wiedererlangung Syriens für das schiitische Regime würde als ein russischer Sieg gewertet werden. Doch mit jedem Jahr, das nun verstreicht, wächst eine zunehmende Ungeduld unter der russischen Bevölkerung auf einen weiteren Sieg, nämlich die Rückgewinnung der drei baltischen Staaten für Russland, Estland, Litauen und Lettland, die jeder russische Patriot als rechtmäßig zu Russland gehörend betrachtet. Die Unabhängigkeit dieser drei Staaten wird von der eigenen Bevölkerung, in der die Russen in der Minderheit sind, sowie von der NATO verteidigt, deren Rolle eine Beurteilungsfrage seitens der Vereinigten Staaten und der anderen Mitgliedstaaten geworden ist. Wenn Russland beschließt, diese drei Staaten zurückzuerobern, wird es dies zweifellos leugnen, eine Angelegenheit der lokalen Bevölkerung und nicht der russischen Armee. Bei der Bewertung, ob oder ob nicht Wladimir Putin und sein Hofstaat den Versuch machen werden, die drei baltischen Staaten so zu behandeln, wie er die östliche Hälfte der Ukraine behandelt hat, muss vom Westen in Betracht gezogen werden, dass Russland ein schwaches Land ist, das sich als starkes Land getarnt hat. Russland wird die drei baltischen Staaten nur aus dem Grund gewinnen können, dass der Westen fälschlicherweise annimmt, dass Russland ein starkes Land sei. Das war der Ludwig von Mises Institut Deutschland Podcast. Mehr Informationen auf mises.de.org.